Vielen Dank für die nette Einführung. So gut ist es doch nicht mit der ARD. Ab und zu kommt da mal was von uns. Also gestern hatte ich einen großen Rundschlag gemacht über die Verfügbarkeit der Fossilen. Und heute will ich ein paar Blitzlichter setzen, einfach ein bisschen mehr aufs Erdgas schielen und auf Kohle. Und in den paar Minuten natürlich nur immer ein paar kleine Aspekte bringen. Man kann die Analysen, die wir für Öl gemacht haben, natürlich ausdehnen auf andere Energieträger. Das braucht eigentlich nicht allzu viel Intelligenz, sondern bloß ein bisschen Fleißarbeit. Man muss die Statistiken wälzen, man muss sie in Zusammenhang setzen und dann die Zahlen sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen und anschauen. Und so sehen Sie jetzt eben die als zentrales Bild beim Thema Erdgas. Wie viel Erdgas hat man denn in der Vergangenheit gefunden? Das zeigt die dunkelgelb markierte Fläche. Und ähnlich wie beim Öl in den 60er und späten 60er Jahren hat man das meiste Erdgas gefunden. Seitdem nehmen die Funde tendenziell ab. Und man kann recht gut extrapolieren, mit einer gewissen Unsicherheit natürlich, wie viel man dann in Zukunft noch finden wird. Also Größenordnung 80% dürften etwa gefunden sein. Im Vergleich bei Erdöl sind es wahrscheinlich mindestens 90%, die wir schon kennen. Im Vergleich dazu zeigt die rote Fläche, wie viel wir schon davon verbraucht haben. Beim Erdöl ist es etwa die Hälfte, beim Erdgas ist es etwa ein Drittel. Und dann können wir ungefähr extrapolieren, wie lange wird das denn reichen. Und das könnte dann aussehen wie die Kurve hier. Die rote Fläche markiert, das ist jetzt die jährliche Förderung. Die rote Fläche markiert die Vergangenheit und die gelbe Fläche eben ein zukünftiges Förderprofil, wovon wir ausgehen, dass man etwa noch 20% finden wird. Also irgendwo um 2020, 2030 wird das weltweite Fördermaximum sein. Wenn wir schneller fördern, wenn wir also Gas schneller mögen als in der Vergangenheit, wenn wir größere Zuwachs haben, wird es natürlich eher kommen. Und wenn wir da ein bisschen langsamer tun, dann reicht es ein bisschen länger. Jetzt hat aber Gas einen ganz zentralen Unterschied zu Erdöl, nämlich es ist flüchtig. Das heißt, wir können es schlechter transportieren. Einen Erdöltanker kann man sehr schnell in die eine Richtung oder in die andere lenken, sodass ein globaler Markt entsteht mit ziemlich einheitlichen Preisen. Das ist beim Erdgas unterschiedlich. Wir haben regionale Aspekte zu beachten. Die Märkte sind verbunden durch Pipelines und nur ein ganz, ganz kleiner Austausch findet über Flüssiggas statt, der Größenordnung 5-7% beträgt. Und da haben wir zwei zentrale Regionen. Das eine ist Nordamerika und das zweite ist Europa. Und nur zur Erinnerung, etwa 2,7 Milliarden Kubikmeter werden jedes Jahr gefördert oder verbraucht. Und allein in Nordamerika sind es etwa 600 und in Europa nun etwa aus 600 bis 700, wenn man Russland dazu zählt. Das sind also wirklich die zwei wichtigen Märkte, die fast entkoppelt sind. In Nordamerika, wenn wir uns da die Förderprofile anschauen, da können wir sehen, dass Gas knapper wird. Es wird in letzter Zeit zunehmend mehr Geld investiert, um Bohrungen zu tätigen, die in Summe weniger Gas fördern als in der Vergangenheit. Das heißt, da wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren vermutlich der Importbedarf deutlich zunehmen, und zwar der Importbedarf nach Flüssigerdgas. Das wird heißen, es wird sehr viel investiert werden müssen in Anlandekapazitäten, man muss Häfen bauen, da gibt es lokale und regionale Widerstände, weil das nicht so angenehm ist, ein Flüssigerdgasterminal neben sich zu haben. Des Weiteren drängt man natürlich auch auf der anderen Seite in Katar und in den Regionen entsprechende Kapazitäten des Exports aufzubauen. Amerika erwähne ich, weil das in Zukunft ein Konkurrent werden wird um LNG-Importe. In Europa, ich hatte es gesagt, wir können ähnlich wie beim Öl Förderprofile von einzelnen Feldern machen, um die Feinstruktur uns anzuschauen. Das ist jetzt für Großbritannien. Und da, wir kennen mehr als 400 Gasfelder und das ist ein bisschen zu unübersichtlich, jedes einzeln zu zeichnen. Da ist einfach zusammengefasst, wie viel neues Erdgas wurde in jedem Jahr angeschlossen, in den Markt gebracht. Und man sieht ein ähnliches Profil wie bei Öl. Die großen ergiebigen Vorkommen sehr früh. Und sobald die übers Fördermaximum gehen, wird der Abfall steiler. Man muss immer schneller neues Gas in den Markt bringen, um den Abfall zu kompensieren. Und seit 1999 oder 2000 gelingt es nicht mehr. Seitdem geht die Erdgasförderung schnell zurück. Und bis 2010 wird sie sich wahrscheinlich halbiert haben. Also Erdgas ist schon gekippt von einem Gasexporteur zu einem Gasimporteur. Von Holland wissen wir es ein bisschen länger. Das heißt, sie sind noch nicht gekippt, aber das Fördermaximum wurde dort in den 70er Jahren überschritten. Wir können ähnliche Analysen für ganz Europa machen und dann das Bild, das ich gestern schon gezeigt habe, aufzeigen. Einzig Norwegen kann noch deutlich ausweiten, aber etwa für 10 Jahre, würde ich schätzen, so um 2015 rum, wird wahrscheinlich auch dort das Fördermaximum erreicht sein. Und die ganze Gas- oder die Gasförderung Norwegens hängt im Wesentlichen an 2 oder 3 großen Feldern. Das ist Troll, Ormen Lange und noch ein anderes, Asgard. So, dass der Importbedarf bis 2020 etwa deutlich zunehmen wird. Wenn wir annehmen, dass die Importe konstant bleiben, dann wird die Verfügbarkeit an Erdgas in Europa deutlich zurückgehen in den nächsten Jahren. Mit anderen Worten, wir müssen viel tun, wir müssen Infrastruktur aufbauen, um die Importe zu erhöhen. Und schätzungsweise werden wir Größenordnung 150 bis 200 Milliarden Kubikmeter bis zum Jahr 2020 oder 2025 benötigen, um das Niveau zu halten oder einen leichten Anstieg des Erdgasverfügbarkeit zu erreichen. Das bedeutet eine ganze Menge von Investitionen. Wenn Sie an die Nabucco-Pipeline denken, die hat maximal 30 Milliarden Kubikmeter im Endausbau. Das heißt, wir brauchen 5 oder 6 solcher Projekte. Abgesehen davon, dass wir in den Quellmärkten das Gas natürlich verfügbar haben müssen. Und da eine wichtige Quelle für europäisches Erdgas ist Russland natürlich und weiter nach Kasachstan und Turkmenistan vor allem gehen die Hoffnungen. Die Hoffnungen sind allerdings sehr, sehr wackelig, dass diese Erdgasverfügbarkeit von dort zunehmen wird. Eine Feldanalyse, wie ich sie gezeigt hatte, kann man natürlich auch für Russland durchführen und auch dort sieht man, die großen Felder sind schon sehr früh übers Fördermaximum gegangen. Es muss zunehmend Gas erschlossen werden, das in entlegenen Regionen ist. Es ist damit teuer zu erschließen. Die russischen Firmen, insbesondere Gazprom, haben keine Eile, diese Felder zu erschließen. Warum sollten sie auch viel investieren, um den Gaspreis zu reduzieren? So dass man davon ausgehen muss, Erdgas wird in Zukunft teurer werden und die Verfügbarkeit wird sicher nicht zunehmen in Europa. Zudem werden, je weiter östlich die Gasfelder liegen, umso attraktiver werden natürlich die Konkurrenzmärkte, sprich China insbesondere. Damit will ich aber in dem kleinen Abriss des Gasthemas abschließen und einen Blick schwenken auf Kohle. Konventionelles Wissen ist es, Kohle gibt es für Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, es dürfte es eigentlich überhaupt kein Problem geben. Wenn man aber die Statistiken anschaut und insbesondere auch die sogenannten weichen Indikatoren sich betrachtet, also Meldungen, die über den Äther gehen, ein bisschen analysiert und verfolgt und beobachtet, dann fällt einem einiges auf. Zunächst in Deutschland haben wir in diesem Jahr 2 Kohlekraftwerke wurden gestoppt. Einmal bei den Stadtwerken München und Stadtwerke Bremen haben sich jeweils zurückgezogen aus neuen Projekten mit der Begründung, einerseits mit der Begründung, dass die ökonomischen Risiken zunehmen. Sprich, es wird zu teuer. In den USA sind in den letzten Monaten etwa 13 Kohlekraftwerke gestoppt worden, mit der Begründung ökologischer Risiken, sprich das Thema Treibhauseffekt. Wenn man wieder auf die Statistiken eingeht, Moment. In den vergangenen 20 Jahren sind die weltweiten Steinkohlereserven deutlich abgewertet worden, ohne dass dem entsprechende Förderung gegenüberstehen würde. Allein China meldet seit 1992 jedes Jahr exakt die gleiche Reservezahl. Mit anderen Worten, die können Sie vergessen, die Statistiken, die sagen eigentlich überhaupt nichts aus über die Realität. Was Sie aber wohl sehen können, ist, dass China im Jahr 2007 zum ersten Mal nicht in der Nettobilanz Kohle importiert. Ist also gekippt von dem Exporteur zum Kohleimporteur. Vietnam ist zwar ein kleines Land, aber ebenfalls gekippt vom Exporteur zum Importeur. Das heißt, obwohl China angeblich große Reserven hat, reicht die Förderung nicht aus, das Nachfragewachstum zu decken. Indien musste im letzten Jahr die Reserven um 40% abwerten. Australien ist am Limit seiner Exportkapazitäten. Wenn Sie heute in Newcastle Kohle bestellen, dann wird ein Kohleverladeschiff wird etwa 20 bis 30 Tage warten, bevor es beladen wird, weil einfach der Engpass ist, die Verfügbarkeit ist. Einmal die Eisenbahn zum Hafen, zum zweiten die Hafenkapazität. Es dauert lange, das zu ändern. Es wird frühestens um 2012 eine Ausweitung erwartet. Und wenn Sie das anschauen, die Transportpreise aufgrund dieser Veränderungen im Markt sind in den letzten 2 Jahren um Faktor 7 gestiegen von Kohle. Eine der Hoffnungen ist Indonesien, die sehr viel Kohle auch exportieren. Dadurch, dass zunehmend mehr Länder darauf zugreifen, kommen die natürlich stärker unter Druck. Zunehmend haben Taifune Kohleminen überschwemmt, die im Tagebau waren. Das heißt, die Exportkapazitäten haben sich reduziert oder konnten nicht in dem Maße ausgeweitet werden. Und die Regierung hat angekündigt, dass die Exporte auf dem jetzigen Niveau eingefroren werden. Jetzt können wir uns kurz, ich bin gleich am Ende, die Kohlepreise anschauen. Das können Sie dort sehen. In den letzten Monaten haben die sich deutlich erhöht, etwa um 30-40% innerhalb von 3 Monaten. Und das ist natürlich auf diese Begrenzungen zurückzuführen. Hier wollte ich abschließend noch mal kurz die Reserven der einzelnen Länder darstellen, wie sie übermittelt werden, mit den Fragezeichen, die ich schon angedeutet habe. Und die rote Linie zeigt, wie viel Kohle gefördert wird relativ zur Reserve. Also die rechte Skala gilt für die Förderung, die linke für die Reserven. Und da sehen Sie, dass eben manche Staaten, gerade China, deutlich über dem Niveau fördert, sodass, wenn wir eine Analyse versuchen mit auf der unsicheren Datenbasis, es durchaus wahrscheinlich ist, dass in den nächsten 20 Jahren eben auch Kohle an die Grenzen kommt und nicht mehr ausgeweitet werden kann, sodass wir mit großer Sicherheit sagen können, das, was an Erdöl in den nächsten Jahren erst zurückgeht an der Erdölverfügbarkeit und ersetzt werden müsste, substituiert werden müsste, doch das kann mit Sicherheit nicht durch andere fossile Energieträger gedeckt werden. Und damit möchte ich schließen. Danke.